ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich bin Frank König. Hallo. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir planen die Produktion unserer Meilensteine-Folgen lange im Voraus. Klar, muss sein. Wir haben ja immer passende Experten dabei, manchmal auch externe Gäste. Und jede Folge will ja auch gewissenhaft recherchiert sein. Darum kommt es einfach manchmal vor, dass durch Krankheit oder Umstellungen im Dienstplan die Dinge nicht so laufen wie geplant, wie im echten Leben eben. Ich hatte, glaube ich, einigen von euch, die sich per Mail gemeldet hatten, angekündigt, dass wir in dieser Folge über Santana und Apraxas sprechen. Das klappt aus eben genannten Gründen leider nicht. Darum gibt es jetzt einen Klassiker aus dem Meilensteiner Archiv. Am 30. August 1980 fand vor dem Reichstag in damals noch West-Berlin das legendäre Barclay James Harvest Konzert, A Concert for the People, statt, das dann später auch als Live-LP und Konzertfilm erschienen ist. Dieses historische Konzert ist jetzt mit Erscheinen dieser Klassikerfolge 45 Jahre her. Darum wiederholen wir die Folge aus 2020. Wundert euch nicht, wenn es ab und zu ein bisschen knackst. Das war eine Folge, die unter Corona-Bedingungen produziert worden ist. Die Älteren erinnern sich. Damals saß ich im Heimstudio und die Kollegen Dave Jörg und Jonas Gutsche im SWR-Studio in Mainz. Tja, und weil es damals den zeitgeschichtlichen Abriss über das entsprechende Jahr noch nicht gegeben hat, beamen wir uns jetzt zurück. Aber das ist gar nicht so leicht, denn das Konzert war 1980 ein wirklich historisches Ereignis. Das Album ist aber erst anderthalb Jahre später, im Januar 1982, rausgekommen. Fängt aber den Zeitgeist eben von 1980 ein. Darum schauen wir jetzt mal auf dieses Jahr. Interessant auch in dem Zusammenhang mit dem Concert for the People, der Kalte Krieg geht 1980 in die nächste Runde. In den USA wird wenige Wochen nach dem Konzert Ronald Reagan zum US-Präsident gewählt. Auch er wird Jahre später an die Berliner Mauer reisen und den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow auffordern, sie einzureisen. Aber erstmal sieht es nach Konfrontation aus. Reagan gilt als Kommunistenfresser und Falke im Kalten Krieg. Auch ein Teil des Kalten Kriegs. Westliche Staaten boykottieren die Olympischen Spiele in Moskau. Der Grund ist der sowjetische Einmarsch in Afghanistan. Positiv Sportliches gibt's beim Fußball. Kopfballungeheuer Horst Rubesch köpft Deutschland zum EM-Titel.
Tor durch Rubesch! Der Hamburger. Jetzt macht er seinem Spitznamen Kopfballungeheuer alle Ehre. Und macht das Tor.
Im November wird John Lennon vor dem Dakota Building in New York erschossen. Für viele Menschen auf der Welt ein einschneidend trauriges Ereignis. Auch für mich, ich habe an dieser Stelle ja schon mal erwähnt, es war für mich der Auslöser, meine eigene Band zu gründen und mich überhaupt noch mehr mit Musik zu beschäftigen. Vielleicht säße ich gar nicht hier, wäre es nicht passiert, so traurig das klingen mag. Übrigens, auch die Band, um die es heute geht, Barclay James Harvest, haben später 1990 einen Song über die Zeit geschrieben, in der die Beatles und Barclay James Harvest gleichzeitig in den Abbey Road Studios aufgenommen haben. John Lennons Gitarre.
The day that I played John Lennons Gitarre.
Der nächste 1980er Meilenstein steht auch schon an. Wir sprechen im Oktober über Monarchie und Alltag von den Fehlfarben.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
Eine Sache wollte ich noch loswerden, ist mir ganz wichtig. Wir sprechen im Podcast auch über Child of the Universe. Es geht um Kinder im Krieg. Das Leid, das in diesem Song und in der Folge von 2020 angesprochen wird, ist leider noch größer geworden, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten und den vielen anderen Kriegsgebieten. Mein größter Wunsch wäre es, solche Songs überflüssig zu machen. Und jetzt geht's los. Hier ist der Meilensteine-Klassiker. Barclay James Harvest, Berlin, A Concert for the People.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Es ist der 30. August 1980 im geteilten Berlin. Vor ziemlich genau 40 Jahren strömen gigantische Menschenmassen Richtung Reichstag und Mauer. Nein, die wollen nicht nach Osten flüchten, das kam eher selten vor. Ihr Ziel ist ein Open-Air-Konzert, ein kostenloses noch dazu, vor dem altehrwürdigen Gebäude. 250.000 Fans wollen Barclay James Harvest sehen. Naja, auch wenn die Viertelmillion vielleicht etwas kalte Kriegspropaganda war, die Polizei zählte immerhin 175.000, aber egal, es war ein Konzert der Superlative. Erst 2,5 Jahre später kommt das Ganze als Film und Album auf den Markt und es wird auch Kult. Barclay James Harvest, The Concert for the People, durfte in keinem Teenager-Plattenschrank fehlen. Das war jedenfalls meine Wahrnehmung damals. Wir sprechen heute über das Konzert, die frühen 80er und natürlich über das Album. Im SWR1-Studio sind Dave Jörg.
Hallo, freue mich, dass ich wieder dabei bin.
Und Jonas Gutsche.
Hallo.
Ich bin Frank König und hier kommt der Opener des Albums, der heißt, wie soll das anders sein, Berlin. Berlin, Barclay James Harvest bei ihrem Konzert for the People. Aufmerksame Zuhörer werden gemerkt haben, die fangen an mit Zugabe, Zugabe, Zugabe. Da kann ja Berlin nicht der Anfang des Konzerts gewesen sein. Das wurde erst für Album und Film so geschnitten. Klar musste so sein, denn der Song ist ja eine melancholische Liebeserklärung an die geteilte Stadt. Eine englische Band singt ein Liebeslied für Berlin und das 25 Jahre nach Kriegsende. Eigentlich ein Zeichen der Versöhnung, aber gerade in Berlin waren die Wunden ja noch ziemlich offen, Dave.
Ja, die waren offen. Da stand halt seit 61 diese Mauer. Die Stadt war geteilt. Das war die Nahtstelle für Ostblock und den Westen. Da sind politische Systeme ja aufeinander geknallt, gesichert mit Selbstschussanlagen und Minenfeldern. Das muss man sich halt nochmal irgendwie vor Augen führen. Und da war natürlich auch eine kulturelle Grenze. Heute ist Berlin ja eine offene Stadt und da kann man sich die Zeiten kaum mehr vorstellen. Aber Westmusik, das war für die Leute ein paar hundert Meter weiter hinter dem Beton, meistens total unerreichbar. Also ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass ich das geteilte Berlin noch erlebt habe, dass das nicht nur eine Geschichtsstunde für mich war, sondern dass ich 87 im Osten war mit der Schule und das noch erlebt habe. Also da war kulturelles Leben nur mit angezogener sozialistischer Handbremse möglich. Also einfach mal in Plattenladen Musik kaufen, die man wollte, das war nicht. Es gab da zwar Westmusik auf dem DDR-Label, aber da waren nur politisch verträgliche Sachen auf und ja, so ein Konzertbesuch im Westen, das war für die allermeisten nur ein schöner Traum. Und da kommt jetzt 1980 eine der erfolgreichsten Bands, damals Barclay James Harvest, und spielt einen Gig an der Mauer im Westen vor dem Reichstag, symbolträchtig. Concert for the People, ein Konzert fürs Volk. Das war schon von der Begrifflichkeit her eine Provokation, weil das so ein bisschen spielt mit dieser sozialistischen Sprache, ne? Fürs Volk. Darüber der Schriftzug vom Reichstag, dem deutschen Volke, also dem Ganzen, auch hinter der Mauer. Ne? Und die haben zu Tausenden zugehört, auch im Westfernsehen dann geguckt. Also das kann man schon sagen, das Ganze war historisch.
Naja, und dann dieser Song über Berlin, ne? Hört man da am Anfang Glockengeläut? Also von dem Song? Also das zumindest die Assoziation ist ja da, ne?
Könnte auch irgendein Keyboard-Sound oder sowas sein. Das ist mir nie aufgefallen.
Mir jetzt gerade
aber
auch.
Ich meine,
es klingelt bei Frank in den Ohren.
Wir kommen später noch darauf zurück. Meine Assoziation war die Freiheitsglocke im Schöneberger Rathaus. Das ist in einem anderen Zusammenhang sehr pikant. Der Gitarrist und Sänger John Lees, der hat mal die Eindrücke vom geteilten Berlin in einem Interview bei den Kollegen vom RBB mal so zusammengefasst.
I mean, I must admit that I always felt a resistance coming to Berlin as a divided city. I found it very oppressive and very depressing. Even though all the gates and all the lights in the West, you know, I could never get over the shadow of that wall, really. And I remember going through Checkpoint Charlie, mm-hmm. and into Alexanderplatz, which was a completely empty, huge square.
John Lees beschreibt die Stimmung damals als sehr deprimierend, auch wenn man Berlin von oben sah, die Lichter im Westen und die Dunkelheit im Osten. Mit seiner Frau ist er dann mal rüber über den Checkpoint Charlie zum Alexanderplatz und war erschrocken, wie ausgestorben dieser riesige Platz zu sein schien. Nochmal zurück auf Berlin in dieser Zeit. Das Verrückte ist ja, dass der Westen aber eine richtige musikalische Brutstätte war sozusagen, ne?
Ja, praktisch seit den 60ern, aber in den 70ern ganz besonders. Da war ja auch David Bowie und sowas. Also da ja viele Künstler sich da angesiedelt haben, man musste ja auch nicht zum Bund, wenn man in West-Berlin war. Und dadurch ist diese Kunst- und Musikszene sehr, sehr groß gewesen, hat sich groß entwickelt durch diese verrückte Insellage auch. Und das ist auch ein Ausdruck dessen, dass da eben so viel passiert ist. Berlin war halt damals schon sehr spannend.
Und all diese Eindrücke über die Stadt, die hat die Band Barclay James Harvest damals veranlasst, auch der Toten an der Berliner Mauer zu gedenken. Hier kommt In Memory of the Martyrs und weil sich bei Barclay James Harvest Stück mitunter ewig lang aufbauen, gehen wir hier mal mittig rein. Just on the other side. Barclay James Harvest, In Memory of the Martyrs.
We are left. We are.
Ein Song extra geschrieben fürs Konzert in Berlin, aber der Song hat eine doppelte Bedeutung, Jonas.
Ja genau, also einmal ist der Song gewidmet von John Lees, seinem Cousin, der gestorben ist in Deutschland bei einem Verkehrsunfall. Aber die tiefergehende Bedeutung natürlich hat natürlich auch was mit Berlin zu tun. Es geht nämlich um die Menschen, die an der Mauer gestorben sind, ihr Leben verloren haben. Und das ist schon echt ein bedeutender Song da. Wenn man auch mal den Text guckt, gibt viele, also ganz viele Bilder, die am Anfang gemacht werden. Aber irgendwann heißt es halt auch ganz klar, a prisoner without reason, just on the other side. Also ein Gefangener ohne Grund. Ne? Du bist da auf der anderen Seite der Mauer gefangen. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Und das ist schon eine ziemlich starke Kritik, die die Band da offen auf der Bühne ausspricht. Und man muss auch mal dran denken, ne? Die Mauer, die stand ja auch noch 9 Jahre lang. Also das war schon eine ziemlich frühe Kritik, die da ziemlich laut durch Berlin geheilt ist.
Und wenn man sich den Konzertfilm anguckt, ne, dann haben sie auch Bilder reingeschnitten bei diesem Song von Kreuzen an der Stelle, wo Menschen erschossen worden sind oder irgendwie im Stacheldraht hängen geblieben sind, genau. Und auch aus den frühen 60ern diese Fluchtversuche, diese berühmten Bilder. Und das geht einem dann schon ziemlich nah. Also mir ist es so gegangen, ich habe in der Vorbereitung dieses Podcasts da auch nochmal reingeguckt und dachte, wow, ja, echt, das geht dann so Bild und Musik ineinander.
Wir haben jetzt viel über Berlin gesprochen. Kommen wir mal zu Bernd selbst, Barclay James Harvest. Die waren Anfang der 80er auf dem Zenit ihres Erfolgs. Spätestens seit dem Album Gone to Earth von 77 waren sie ja auch bei uns eine ganz große Nummer. Aber da hatten die schon ganze 7 Alben produziert. Die Band wurde 1967 gegründet. War ein ganz schön langer Anlauf, Jonas, ne?
67 gegründet. Sie haben sich, glaube ich, ja genau, 67 mit diesem Namen auch dann für diesen Namen entschieden. Vorher, ein Jahr vorher, glaube ich, schon zusammengetan als The Blues Keepers. Die Band, die ging so hervor aus 2 kleinen Bands, könnte man quasi sagen. Und es ist sehr ironisch, dass die Band am Ende wieder in 2 Teile zerbrochen ist. Also es fing an, irgendwie schon, 1964 fing es an, dass John Lees und Woody Wolstenholme, die haben als Studenten eine Band gegründet und völlig ab davon, überhaupt keinen Bezug dazu, hatten Les Horroyd und Mel Pritchard, die zeitgleich eine Band gegründet haben. Und die haben sich dann 1966 zusammengetan zu den Blues Keepers. Da haben auch erstmal so ein bisschen sich in Richtung Blues und ja, Rock und sowas orientiert. Es wurde dann später natürlich immer symphonischer. Genau, und das waren so die Anfänge der Band. Und die haben wirklich, muss man wirklich sagen, richtig auf die Kacke gehauen am Anfang. Also ein Album nach dem anderen rausgehauen. Ich glaube, in den ersten 2 Jahren 4 Alben schon rausgebracht. Also da war richtig Power hinter am Anfang.
Und die haben am Anfang ja auch ein richtiges volles Orchester, nicht nur für die Produktion, genau. Im Abbey Road Studio zum Beispiel verwendet, auch, sondern auch auf Tour genommen. Also da haben, glaube ich, die Plattenbosse graue Haare gekriegt, was das alles kostet, wenn da so 40 Musiker mal mit auf Tour gehen. Und das Problem war ja auch, die Platten haben nicht wirklich viel Geld verdient, ne? Und weil das eben so aufwendig war. Und kleine Randgeschichte, als die Barclays dann Anfang der 70er, Ende der 60er war es noch, dann in Abbey Road Studios aufgenommen haben, haben sie die Beatles in ihrer Endphase kennengelernt und John Lennon wollte ihr die Heckklappe vom Tourbus abkaufen, weil da irgendwie so ein cooles Graffiti drauf war. er hat dann nur ein Bild gekriegt. Kleine Randgeschichte. Aber was ich eben irgendwie interessant finde, normalerweise, wenn das heute passieren würde, hätte der Band diese nicht so erfolgreiche Anfangszeit das Knie gebrochen. Mhm. Ne? Aber sie sind dann umgeschwenkt, haben dann ja auch bei Polydor später einen Plattenvertrag gekriegt, wurden aus ihrem alten, bei Harvest war es glaube ich, ne, rausgeworfen.
Aber dann ohne Orchester.
Ja, dann ohne Orchester. Genau. Dann ist man auf Synthi gegangen. Reden wir ja noch drüber.
Genau, und wie das damals mit dem Orchester in der Abbey Road geklungen hat, das hört man ganz gut auch auf dem zweiten Album. Once Again, da ist nämlich ein Klassiker drauf, der dann später in Berlin auch gespielt wurde, Mockingbird. Und wir hören mal da rein, wo das Orchester einsetzt.
There's a mockingbird singing songs just for you and me. There's a mockingbird singing songs in the tree.
Wow, was ein symphonisches Brett. Mockingbird im Original, Barclay James Harvest Sound mit Orchester aus dem legendären Abbey Road Studios, das war's. 1971, 9 Jahre später, steht die Band dann vor dem Berliner Reichstag vor zigtausend Menschen und spielt einen, sagen wir mal, wesentlich griffigeren Rock. Das episch-melodiöse ist aber geblieben. Hier kommt Mockingbird in der Berlin-Version.
Bless the tears of love now gone. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you.
Mockingbird, ein echter Barclay James Harvest Klassiker in neuem Gewand. Also mir fehlt da nichts. Da hat die Entwicklung der Synthesizer der Band kräftig in die Hände gespielt, Dave. Gell?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die großen Orchesterarrangements, die sie sich vorher geleistet haben, das ging bei Barclay James Harvest dann irgendwann nicht mehr. Der Sound, der sollte aber trotzdem, also Breitwand sein, großes Kino, nicht beschaulich groß. Damit haben die Barclays ja schon dann in den 70ern angefangen. Also wenn man Him hört mit diesen großen Keyboard-Flächensounds und diesen fetten Synthi-Bässen, das ist pompös. Und die deutschen Musikkritiker, die haben auch in den 70ern schon geschrieben, das ist ausgetüftelter elektronischer Sound. Und die haben also die Opulenz aus dem Orchester einfach mit Synthis erzeugt, das war billiger. Und Ende der 70er, Anfang der 80er sind die Geräte dann auch immer ausgefeilter und kleiner, günstiger geworden. Aber im Konzertfilm, ich habe auch mal geguckt von Concert for the People, da verwenden die auch noch viele dieser 70er-Maschinen. Das ist ja 1980 erst. Ne? Vom Sound her ist das bei den Herren dann aber stärker Richtung radiotauglich gegangen. Auch auf dem 79er-Album Eyes of the Universe ist der Wechsel also deutlich zu hören gewesen. Da sind Schmuserock-Sachen drauf wie Love on the Line. Dann beim Concert for the People haben die Barclays auch Life is for Living gespielt, was ja dann ein paar Monate später als Single rauskam. Also diese Entwicklung zum Pop, die hat dann ja auch zum Knatsch in der Band geführt.
Ja, und ein prominentes Mitglied ist schon vor dem Concert for the People ausgestiegen, Jonas. Woolly Wolstenholme, der Keyboarder, der war weg.
Genau, der hatte einfach keinen Bock mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ihm ist es irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Also diese musikalische Weiterentwicklung in der Band, da war er nicht so der Fan von und hat dann auch gesagt, nee komm, ich gehe raus, ich konzentriere mich auf meine Solo-Karriere und guck, dass ich da erstmal was mache. Und es ist ja auch ganz klar eigentlich, also wir haben ja vorhin diese beiden Versionen von Mockingbird gehört und Woody Wolstenholme, der hat ganz viele klassische Einflüsse irgendwie in seiner Musik immer schon gehabt. Ist ein großer Gustav Mahler-Fan gewesen. Und ich finde, das ist dann natürlich, wenn du so viel klassische Einflüsse hast, könnte ich mir vorstellen, und die dann immer mehr verloren gehen, so ein bisschen, dass einem das so ein bisschen dann auch nervt. Und dann ist er raus, 1979, war frustriert, hat ab 1980 dann auch Solo weitergemacht. Und ist aber später auch wieder quasi eingestiegen, als die Band sich entzweit hat, in zwei Teile getrennt hat, ist er dann mit John Lee's Barclay James.
Jonas, lass mich mal ganz kurz unterbrechen, das war Zellteilung. Ja? Also eine Band vermehrt sich durch Zellteilung.
Ja, genau, richtig. es war Zellteilung und da hat er sich an die eine Zelle angeschlossen, weil er war ja kein Teil der Band mehr, ist dann aber mit John Lee's wieder, hat sich dann John Lee's Barclay James Harvest angeschlossen.
Barclay James Harvest, die Amöbe.
Genau. Ja, ist ja ein bisschen komisch. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber reden, diese Aufteilung der Band in zwei Hälften. Also John Lee's Barclay James Harvest und Barclay James Harvest featuring Les Holroyd. Also sind ja zwei Antipoden, die dann ihre eigene Band aufgemacht haben. Stellt euch das mal bei den Beatles vor. John Lennons Beatles und The Beatles featuring Paul McCartney. Ist doch absurd, oder?
Ja, der Rick Davis Supertramp und Roger Hutchins Supertramp.
Da kommen wir überhaupt später noch dazu, dass es da einige interessante Parallelen zu gibt. Die Geschichte von Woolly Wolstenholme, die endet leider ja auch tragisch, Jonas.
Ja, richtig. Also es war so, dass Woody Wolstenholme immer schon stark unter Depressionen gelitten hat und sich dann irgendwann selbst eingewiesen hat in eine psychiatrische Klinik. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, im Jahr 2010, im Dezember war das, dass er Stress hatte mit jemandem, der ihn geschlagen hat. Es gab da irgendwie eine Schlägerei und dann haben sie gesagt, okay, die können diesen Mann gerade irgendwie nicht beruhigen. Du, Uli, geh mal nach Hause übers Wochenende, wir klären das hier. Und ja, die haben einfach einen schwer depressiven Mann nach Hause geschickt, ohne da irgendwie ja, weiter auf den zu gucken. Und in diesen 2 Tagen zu Hause hat er sich tatsächlich das Leben genommen. 2010 war das. Ja. Und ja klar, das ist irgendwie eine ziemlich heftige Nummer, vor allem Jean Lys, der auch selbst noch im Nachhinein in Interviews gesagt hat, das ist unglaublich, was da passiert ist, dass man einen schwer depressiven Mann einfach nach Hause schickt.
Ja, die Umstände sind natürlich im Nachhinein schwierig nachzuvollziehen, warum man so eine Entscheidung getroffen hat, aber es ist super tragisch.
Die englischen Kritiker sind übrigens nicht immer sanft mit der Band umgegangen. Ihr Sound wurde als Moody Blues für Arme bezeichnet. Buckley James Harvest haben das aber mit Humor genommen und gleich mal einen Moody Blues für Arme geschrieben. Poor Man's Moody Blues vom Album Gone to Earth. Haben sie übrigens auch in Berlin gespielt, ist aber nicht auf der LP. Ich habe mir trotzdem mal den Spaß gemacht und Nights in White Satin von Moody Blues und Poor Man's Moody Blues zusammenzuschneiden.
Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. As I look from my window to the streets where you stand,
Nights in White Satin und Poor Man's Moody Blues im Mix. Moody Blues für Arme, bei unseren Klassenfeten war es eher für die Beine oder andere Körperteile Stehblues und immer liefen die beiden Nummern direkt nacheinander, welchen Zufall. Aber warum haben die eigentlich bei den Kritikern in England so einen schlechten Ruf gehabt, Dave?
Naja, die britische Musikpresse, die ist per se böse, sarkastisch und undankbar. Das kann man erklären, das hängt damit zusammen, dass die britischen Journalisten über die Jahrhunderte eine sehr aggressive Haltung entwickelt haben, weil sie sich in Sachen freie Meinungsäußerung immer gegen die britische Krone behaupten mussten. Das ist so ein Kulturding der Briten, das muss man mal vorwegschicken. Aber dann haben Buckley James Harvest als Nordengländer aus Manchester auch London gemieden, in jeder Form, wo die Musikszene und die Journalie halt gesessen hat. Und das haben die Barclays teuer bezahlt. Die sind immer verrissen worden als zu unoriginell. Das ist langweilig wie ein Regen nach den Islington. Die Musiker konnten sauber spielen, an ihrem Sound fallen, wie sie wollten. Aber die britische Presse hat sie immer gehasst. Queen hat die Presse auch gehasst und verrissen, das vergisst man auch manchmal. Ne? Das war in der Zeit schon ein bisschen üblich und ab Ende der 70er war sowieso nur noch Punk ein Thema und so glattgebügelter Soft-Prog-Rock, das haben die Journalisten nicht ernst genommen.
Wir hatten es ja eben schon von der Entwicklung hin zu einem poppigeren Sound und diese ist direkt verknüpft mit dem Einfluss von Les Holroyd, dem Bassisten und Songschreiber, und dann landet er 1980 im Herbst, also nach dem Konzert For the People, den größten Hit von Buckley James Harvest in Deutschland. Life is for Living. Beim Concert For the People in Berlin haben sie es schon geschrieben.
Thank you.
Clay James Harvest, Life is for Living, hier vom Berlin-Album. Fröhlicher 80er Pop-Sound. Ich stelle mir immer vor, da sitzt er zusammen mit Roger Hudson von Supertramp auf dem Balkon und der schreibt Dreamer oder It's Raining Again und er schreibt Life is for Living und dann sagt Les Holroyd, okay, ihr habt in Paris aufgenommen euer Live-Album, da gehen wir nach Berlin. So war es wohl nicht. Aber die Parallelen zu den Konflikten der Songschreiber von Supertramp und Barclay James Harvest, die sind doch schon frappierend, oder?
Na, wenn sie Dreamer zusammen hätten schreiben müssen, hätten sie schon 73 angefangen, weil Dreamer ja schon 74 auf Crime of the Century rausgekommen ist. Also eher It's Raining Again, dann kam 83.
Jetzt war aber auch nicht auf Paris drauf, It's Raining Again.
Aber die Parallele Davis Hodgson Supertramp und Les Holroyd John Lees, die finde ich auch interessant. Also ich finde, eine gute Band braucht diese unterschiedlichen Pole, unterschiedliche Strömungen, die dann, sag ich mal, im Kompromiss musikalisch eine Synthese finden. Und gar nicht so selten geht sowas ja schief. Ne? Bei Supertramp, bei Pink Floyd gibt es tausend Beispiele. Wenn der Kompromiss nicht mehr möglich ist, dann trennt man sich eben wegen künstlerischer Differenzen, oder wie das dann immer so heißt. Aber ich glaube, das war auch bei Barclay James Harvest durchaus ein Treiber für Kreativität, aber auch das ein Beispiel dafür, wie es schief gegangen ist.
Gitarrist John Lees steht bei Barclay James Harvest immer für den etwas rockigeren Sound. Und dass sie auch den beherrscht haben, haben sie in Berlin gezeigt, nämlich bei Lovin' Is Easy. Even the bad times are good when you're gone, darling, you kiss away all my blues. Even the hard times are easy to face, cause I know that your love will come through. You light up my flame, then you drive me insane, there ain't nothing that you tear it apart as I shoot all my love into you. Loving is easy with both eyes closed. Loving is easy in Berlin. Ein Song von John Lees. Das ist eine ordentliche Bandbreite, ne? Symphonic, Prog-Rock, Pop-Rock, Balladen und dann so eine Classic-Rock-Nummer. Da merkt man einfach diese Fliehkräfte in der Band. Wir hatten es ja eben schon davon. Und da braucht man eine ganz ordentliche Rhythmusgruppe, die den Laden irgendwie zusammenhält. Und Drummer Mel Pritchard hat das mal auf den Punkt gebracht.
I see my role as a drummer in Barclay James Harvest, which is not the role as a drummer in someone at any other band. There's a lot of mood changes. There are, say, three or four songs that have got to be big and open and... There are three or four that are rocking, there are three or four or five that have got to be tight. I feel that my role is to be sensitive to the songs, not driving at all. I mean, going with it, but yet setting it in directions.
Barclay James Harvest Drummer Mel Pritchard, leider schon 2004 verstorben. Seine Rolle, so hat er es gerade beschrieben, ist die eines Drummers, der die Band weniger nach vorne peitscht, sondern bedingt durch die große Bandbreite sie richtig aufs Gleis setzt. So kann man es, glaube ich, übersetzen. Er hat das ziemlich gut getroffen, wie ich finde. Der Groove ist letzten Endes zweitrangig. Es geht um große Melodien und der Drummer hält den ganzen Laden zusammen. Aber dass das Ding tatsächlich erst 1983 erschienen ist und nicht 1980, wo es quasi produziert und aufgenommen wurde, das hat auch einen speziellen Grund, denn ganz so sauber war das alles nicht. Dave.
Die Band Barclay James Harvest hat ganz, ganz viel Overdubs auf dieses Live-Album draufgegeben. Muss ich kurz erklären. Also sie haben Teile der Instrumente, in dem Fall, glaube ich, waren es insbesondere die Gitarren, dann nochmal drüber gespielt, weil dieser Live-Sound dann doch nicht so gut war, wie sie sich das vorgestellt haben. Das war ganz üblich. Damals, ab Ende der 70er, dass man Overdubs drüber macht, also konkret so, dass alle Instrumente auch auf verschiedenen Spuren auf sogenannte Multitrack aufgenommen wurden, wie im Studio auch, und dann man nach und nach Dinge auch ersetzen konnte und den Live-Sound ausbügeln. Und das hat einfach wahnsinnig lange gedauert, damit man das auch nicht so merkt. Und sonst hätte man ja mit dem Erfolg dieses Konzertes und der Fernsehshow und sowas das Ding hier einfach schnell rausgeschoben und damit sicherlich noch mehr schnelle Kohle gemacht. Aber deswegen hat das so lange gedauert. Man hat einfach lang an dem Sound gefeilt.
Es war, glaube ich, sogar so, dass sie sich furchtbar erschrocken haben, als sie das erste Mal gehört haben, den rohen Live-Mitschnitt, dass die Gitarre von John Lees kaum zu hören war. Und hier ist sie jetzt so prägnant. Ich finde, das ist absolut legitim, denn es tut der Qualität der Musik ja überhaupt keinen Abbruch. Und die Menschen im Konzert haben es ja zum Glück ganz präsent gehört. Mein persönliches Lieblingsstück von Barclay James Harvest kommt auch von John Lees. Ein top aktuelles Thema, wie ich finde, Child of the Universe. I'm a child. Sad. Child of the Universe. Es geht um die Not der Kinder in Kriegen, die Erwachsene anzetteln. Damals, als der Song in den 70ern entstanden war, waren es Südafrika, Nordirland und Vietnam. Heute sind es Afghanistan, Jemen, Libyen, Kongo. Man könnte es ewig weitermachen, die Liste. Für mich ist das einer der besten Songs von Buckley James Harvest überhaupt. Aber es hat ewig lang gedauert, bis die das auch so gesehen haben, Jonas.
Ja, also ursprünglich war der Song schon fürs Debütalbum geplant oder geschrieben worden, auf jeden Fall, um da drauf zu kommen. Und dann haben sie aber bei den Aufnahmen gemerkt, irgendwie passt das noch nicht so richtig. Es gab mega Stress in der Band. Irgendwie haben sie gedacht, der Song, der ist nicht so, wie er klingen soll. Sie sind unzufrieden mit dem Ding, haben jahrelang eigentlich an dem Ding gemastert und geremixed und alles Mögliche versucht. Und es hat einfach nicht richtig geklappt. Was gut funktioniert hat, war, den Song live zu spielen. Das hat irgendwie immer sehr gut funktioniert. Aber wenn es im Studio dann aufgenommen wurde, da waren sie nie wirklich zufrieden. Und dann war es tatsächlich so, dass der Song auf dem 5. Album, Everyone is Everybody Else, erst rausgekommen ist. Und das war ja, lass mal gucken, 4 Jahre später. Also der Song hat, da steckt einiges an Arbeit drin.
Ist ja eigentlich komisch, ne? Wenn man sich das überlegt. Da machen die so Symphonic Rock und mit Riesenarrangements und verzetteln sich bei so einem ganz konkreten, bei so einer ganz konkreten Rocknummer, wie sie heute eigentlich rüberkommt, sehr griffig und sehr klar. Natürlich mit einer tollen Melodieführung, aber das ist eigentlich klasse, wie sie es dann umgesetzt haben, mit so einer, wo man auch die Botschaft einfach klar versteht, wo die nicht im Arrangement irgendwie total untergeht. So sehe ich das.
Finde ich auch. Und ich finde auch irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Grund, warum so lange daran gefeilt wurde, war, dass dieser Song ja wirklich Symbolkraft hat, ne? Also es ist ja ein total wichtiger Song und es geht um ein total wichtiges Thema. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, war es auch deshalb so, dass sie einfach nie wirklich zufrieden war mit diesem Song, dass der halt wirklich perfekt sein musste.
Wir können nicht über Berlin, A Concert for the People reden, ohne auf ein weiteres Berliner Konzert einzugehen. 1987 war das nämlich, da sind Buckley James Harvest wieder in Berlin, aber diesmal auf der anderen Seite der Mauer. Im Treptower Park spielen sie als erste westliche Band, noch vor Cocker und Bruce Springsteen, die ein Jahr später gekommen sind. Es kommen etwa genauso viele wie im Westen. Auch das Konzert ist kostenlos. Das Jugendradio der DDR, DT64, überträgt das Konzert. Später gibt es einen Konzertfilm und das Album heißt, wie sollte es anders sein, Glasnost. John Lees erinnert sich.
It was some experience. It really was some experience because it was very much an open, very open thing, as I remember it in Treptower Park, where, you know, you're really close up to the audience and everything. And my lasting memory is there were a lot of the young people spoke really good English in an American with an American accent.
John Lees über das Ostberlin der Buckley James Harvest Konzert in 1987. Er sagt, es sei eine unheimlich offene Atmosphäre gewesen damals und viele Jugendliche hätten zu seiner Verwunderung richtig gut Englisch gesprochen, allerdings mit amerikanischem Akzent. Da haben wohl einige Westradio gehört, ganz offensichtlich AFN oder so. Dass sich die Dinge in der DDR verändern, das kann man auch hören. Die Band spielt nämlich Berlin und Les Howright kündigt den Song in einer für DDR-Bürger unglaublichen Offenheit an.
Thank you. This is a very special number. It's about a city that is divided. But looking at you tonight, this I think was written with every one of you in mind. It's called Berlin.
So, und bevor wir uns jetzt verabschieden, sage ich Danke an Dave Jörg.
Sehr gerne.
Und Jonas Gutsche.
Sehr gerne.
Ich bin Frank König, vielen Dank fürs Zuhören. Und die Nummer hier darf auf keinen Fall fehlen. Das ist die Buckley James Harvest Hymne. Hymn, live und tschüss. That is deep in the mountain so high. If you wanna
wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there